Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Praktisch und pünktlich zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft war am Montag Reinhold Beckmann bei uns, also der Mann, der RAN erfunden hat, der viele Jahre die Sportschau moderiert hat und der Reporter war bei vielen Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mit Reinhold Beckmann sind wir auch zurück in die 80er Jahre und zum Westdeutschen Rundfunk nach Köln.
Ich konnte ganz gut den Fassbender nachmachen. Es gab auch so eine schöne Erzählweise von Werner Hansch natürlich im Hörfunk, wenn er sich so richtig so emotional nach oben schaukeln konnte bei Schalke 04.
Ja.
Und
Manni Breukmann?
Manni Breukmann war ja eher ein ruhiger Erzähler, ein schöner Erzähler des Fußballs, wie ohnehin damals diese Stimmen natürlich alle irgendwie sich so durchsetzen konnten. Dieter Adler war im Fernsehen wie in Hörfunkbereichen eine tolle Stimme, auch ein toller Erzähler, also ja.
Sie haben viel Fernsehen gemacht für den WDR, sind dann zu Sat.1, haben Ranissimo aufgebaut, sind wieder zurück und haben dann fast 20 Jahre Sportschau gemacht, Fußball gemacht und dann vor einem Jahr dieser Cut aufzuhören. Warum?
Es ist dann auch irgendwann genug, also das selbst zu bestimmen und zu sagen, Mensch, ich bin über 60, es reicht jetzt auch mal. Ich mache das seit über 30 Jahren und ich finde, im Sport braucht es auch irgendwie immer auch Figuren, die auf Augenhöhe so generationsmäßig so ein bisschen sind mit den Spielern. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, unten am Spielfeldrand jetzt zu stehen bei der Weltmeisterschaft und den kleinen Brand zu interviewen oder sowas. Das geht mit über 60 nicht. Das hat eine gewisse Lächerlichkeit, finde ich. Die Sportschau, das ist so was Großes, ein großes Schiff. Das zu moderieren am Samstag, das war immer noch schön, eine tolle Herausforderung. Aber als ich dann jetzt 61 geworden bin, mittlerweile 62, habe ich gesagt, das ist jetzt genug.
Das heißt, dass Ihre persönliche Distanz zu diesem Fußballgeschäft insofern auch ein bisschen größer geworden ist, dass Sie heute Fußballspiele anders angucken als damals?
Ja, mit einer neuen Entspanntheit, weil ich es ja nicht irgendwie beruflich unbedingt immer verwerten muss oder interpretieren muss. Und das ist schön. Also ich guck gerne Fußball, obwohl es gestern so wehgetan hat. Ich sitze ab und zu jetzt im Doppelpass als Experte auf dem Stuhl von Udo Lattek, wer hätte das gedacht, im Wechsel mit Marcel Reif. Was auch eine schöne neue Rolle ist. Also man darf ein bisschen Trainer spielen und das macht Spaß.
Und zumindest einer sitzt Ihnen ja gegenüber, der von Fußball richtig Ahnung hat, das ist Marcel Reif.
Marcel verkörpert das immer wieder nach dem Motto, ich habe doch eigentlich gestern noch in der Bundesliga gespielt. An manchen Tagen hängt es ein bisschen weit raus, aber er ist ein großer Fachmann.
Ja, Udo Lattek, weil Sie den angesprochen haben, ein Mann, der im Fußballgeschäft ja auch viele Jahre eine ganz, ganz große Nummer war. Hatten Sie ein persönliches Verhältnis zu ihm?
Naja, es gab ja dieses Skandalinterview in der allerersten Sendung von RAN, was dann zu einer kleinen PR-Bombe wurde, als er im schneeweißen Trainingsanzug mit so vielen Werbestickern drauf. Damals 1992 beim FC Schalke 04 stand und ich ihn interviewte und fragte, ob was das für ein jetzt für neuer Ausdruck sei, sich mit so Werbestickern zu zeigen. Das war damals ungewöhnlich und das fand er überhaupt nicht witzig. Und dann kam es zu so einer richtigen Auseinandersetzung. Es musste danach ein Friedenstreffen geben zwischen Lattek und mir und daraus entstand fast eine kleine Freundschaft, wie das so ist. Man muss manchmal mit Menschen zusammenknallen im Leben, um Freundschaften zu entdecken.
Reinhold Beckmann ist beruflich gesehen fast immer zweigleisig gefahren. Sport- und Fußballberichterstattung auf der einen Seite, auf der anderen eine eigene Talkshow und Dokumentationen über Spitzenpolitiker wie Seehofer und Kretschmann. Als Reinhold Beckmann am Montag bei uns war, kam in den Nachrichten die Meldung, Audi-Chef Stadler vorläufig festgenommen.
Die Autoindustrie liefert die Pointen. Nicht nur irgendwie die Politik in Berlin, jetzt auch noch die Autoindustrie dazu. Was ist mit unserem Land los? Die deutsche Nationalmannschaft kann nicht mehr gewinnen. Ja. Merkel wackelt. Man weiß nicht, ob sie es noch bis zum Endspiel nach Moskau schafft. Und jetzt auch noch Stadler verhaftet. Gut, dass wir beide hier noch sitzen. Und
vor diesem
gut, dass wir hier noch sitzen. Wie lange das gut geht, weiß ich nicht.
Vor diesem Hintergrund, wie weh tut's ein bisschen dann vielleicht doch, dass Sie keine politische Talkshow mehr haben?
Ach, ich habe das ja nun 16 Jahre gemacht, aber an manchen Tagen, wenn ich morgens die Zeitung lese, dann juckt es doch. Hätte ich schon Lust, irgendwie wieder eine Gesprächssendung zu machen. Dann aber bitte in dieser puren Form ein Gast, maximal zwei Gäste. Weil ich glaube, dass die Debattenform, die wir haben, gerade mit den drei Talkshows in der ARD, da manchmal im Umgang mit den aktuellen Themen, auch gerade im Umgang mit der AfD an gewisse Grenzen stößt.
Wie meinen Sie das?
Na, wir haben eine Debatte über die Sinnhaftigkeit der Talkshows gerade im Moment. Und es ist nicht einfach, sozusagen mit der Art und Weise, wie die AfD Politik macht, auch umzugehen. Das kann man beispielhaft erleben, wenn man in den Bundestag geht. Ich war in dieser Legislaturperiode jetzt dreimal da und merke, dass alle, egal von welcher Seite sie kommen, ob von der FDP, von der CDU, SPD, von den Linken oder den Grünen, alle haben Schwierigkeiten im Umgang mit der AfD. Es gibt eine Körpersprache bei den Rednern, das ist so ein Automatismus. Nach 10, 20 Sekunden dreht sich jeder Redner automatisch nach rechts und signalisiert damit, er müsse es der AfD jetzt erklären, seine Argumente. Und das ist falsch, sich so drauf einzulassen, sich so verführen zu lassen. Und gibt es natürlich auch einige in der AfD, die mit ihrem Subtext, mit gewissen Schimpfworten das immer wieder ködern und anträgern. Ja. Aber ich finde, dass der Bundestag noch immer nicht einen Umgang mit der stärksten Oppositionspartei entwickelt hat.
Was bedeutet das für uns Journalisten? Wie sollten wir mit der AfD umgehen?
Naja, man muss nicht jedes Thema sozusagen auf rechts projizieren. Und man muss nicht alles, was einem entgegengeworfen wird, auch wieder aufnehmen. Nicht alles, was einem hingeworfen wird, muss man aufnehmen und das verarbeiten. Also das ist der eine Punkt. Und der andere, ich glaube, es braucht in diesen ritualisierten Gesprächsformen, die immer gleich besetzt sind, mit den immer gleichen Gästen, das ist das, was die Zuschauer ermüdet und sagen, hey, ich will es anders haben. Ich will es vielleicht ein bisschen verdichteter haben und da ist weniger mehr.
Ermüdung auch insofern, als das Thema Flüchtlinge einfach zu oft in den Talkshows stattfindet?
Sicherlich ist das auch ein Problem und bestimmt ist aber unsere Politik, wie wir gerade bei der Krise jetzt im Moment sehen. Wir laufen ja gerade Gefahr, dass das wirklich starke Modell Europa, auf das wir alle gehofft haben, dass es irgendwie Kraft bringt, dass es ein politischer Entwurf ist, der zukunftsweisend ist. Wir laufen gerade Gefahr, das zu bezweifeln und dass Europa immer fragiler, immer zerbrechlicher wird. Und mal gucken, wie die nächsten Tage ausgehen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Frau Merkel schneller den Schulterschluss mit Macron, der das Europa wirklich ganz und stark will, gesucht hätte. Und nun haben wir halt so eine wackelige Situation, die überhaupt nicht gut ist.
SWR 1 Leute der Woche, jetzt mit Nicole Köster und mit Gerald Knaus. Knaus ist Soziologe, er kommt aus Österreich, er arbeitete in Bosnien für verschiedene Nichtregierungsorganisationen und er ist inzwischen eine absolute Koryphäe in Sachen Flüchtlinge. Knaus war es auch, der am Zustandekommen des EU-Türkei-Abkommens maßgeblich beteiligt war.
Ja, wir haben, ich glaube, die richtigen Fragen gestellt und wir haben auch falsche Antworten als unzureichend dargestellt. Etwa die Idee, wir müssen nur mehr Grenzpolizisten irgendwo hinschicken. Das ist bis heute eine extrem populäre Idee. Jeder ist sich einig. Man muss die EU-Grenzpolizei ausbauen, 10.000 Leute irgendwo hinschicken. Und wir haben damals im September 2015 einen Bericht geschrieben, wo wir gesagt haben, egal wie viele Grenzpolizisten wir nach Griechenland schicken, nicht ein Flüchtling weniger würde kommen. Denn Grenzpolizisten können nichts anderes tun rechtlich, als Leute registrieren. Sie dürfen Leute nicht zurückstoßen. Und ob das jetzt Griechen sind oder Portugiesen oder Polen, die da Dienst tun und wer ihr Gehalt bezahlt, was wir brauchen, ist die Kooperation der Nachbarländer. Und dieses Argument haben wir seit September 2015 unter verschiedenen Namen immer wieder in vielen Gesprächen mit Politikern, Beamten und vor allem auch Medien präsentiert. Und am Ende hat die niederländische Regierung und vor allem die türkische Regierung überzeugt.
Und Sie haben dieser Idee einen Namen verpasst. Sie haben es nämlich dann ganz geschickt Merkel-Plan genannt. Sonst hätten Sie vermutlich gar keine Aufmerksamkeit bekommen, oder?
Also wir haben den ersten Bericht veröffentlicht, da hatte der Plan noch keinen Namen und da haben schon die Süddeutsche, die Zeit und andere, die FAZ als allererste, darüber berichtet. Kritische Journalisten suchen ja ständig nach einer interessanten Geschichte, die sie irgendwie auch selbst überzeugt. Und viele Journalisten haben uns dann angerufen, die haben das Papier gelesen und haben gesagt, das klingt nun interessant, schreiben wir darüber. Aber Anfang Oktober 2015 haben wir dann gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mehr Aufmerksamkeit auch der deutschen Regierung zu bekommen und wir nannten es den Merkel-Plan. Später dann den Merkel-Samson-Plan nach dem Chef der niederländischen Arbeiterpartei, der unser Papier gelesen hat und das dann unter Sozialdemokraten und in Den Haag.
Sie haben auch den Weg über die Niederlande gewählt. Damals hatten die Niederlande auch die EU-Ratspräsidentschaft.
Ja, das würde ich gerne erzählen. Das klingt sehr, sehr vorausschauend, aber in Wirklichkeit war das ein Zufall. Wir haben unheimlich viele Präsentationen gemacht, unter anderem in Ankara, unter anderem bei der niederländischen Botschaft dort. Und ein Mitarbeiter der Botschaft hat unser Papier dem Arbeiterparteichef Diederik Samson in die Lesemappe gelegt, als der im Dezember 2015 in die Türkei gereist ist. So las Samson unsere Vorschläge eigentlich eher zufällig. Aber er hat das gesehen, hat sofort gedacht, das ist umsetzbar und fuhr dann eben sofort zurück. Seine Partei war in Koalition mit der Partei des Premierministers und sie haben sofort darüber gesprochen und haben dann gesagt, das machen wir zum Plan der niederländischen Ratspräsidentschaft. Und so wurde dann auf dieser Grundlage mit den Türken verhandelt.
Die Flüchtlingsfrage ist das alles dominierende Thema in Europa und in Deutschland. Sie bedroht nicht nur den Zusammenhalt Europas, sondern inzwischen auch die Große Koalition in Berlin. Der österreichische Soziologe Gerald Knaus, der in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ist einer der Vordenker des EU-Türkei-Abkommens und sieht mit Erstaunen, dass nur 40% der Flüchtlinge, die zur Rückkehr aufgefordert sind, Europa auch tatsächlich verlassen.
Das ist ein Versagen einer Politik und um das zu ändern, haben wir konkrete Vorschläge, die jetzt nicht auf Inhumanität setzen, aber die schon das Ziel haben, dass möglichst wenig Boote über das Mittelmeer kommen. Und das ist ja auch gelungen in der Ägäis, wo die Zahl der Menschen, die ertrunken sind, durch das auch von der Bundeskanzlerin verhandelte EU-Türkei-Abkommen dramatisch gefallen sind.
Aber es braucht dann natürlich auch Anreize für die Länder, diese Bedingungen zu schaffen. Wie können die Anreize aussehen?
Natürlich. Und das ist der Schlüssel bei fast allen diesen Vorschlägen, warum die meisten nicht seriös sind. So wie Deutschland oder Frankreich oder Italien Interessen haben und agieren, wenn sie diese Interessen, weil sie diese Interessen umsetzen wollen, so gilt das auch für Länder, mit denen wir kooperieren wollen, etwa in Afrika. Ein konkretes Beispiel für Senegal oder Nigeria oder Elfenbeinküste. Wenn wir diesen Ländern anbieten würden, im Jahr einige tausend legale Wege, Stipendien und eine Lotterie, wie das Kanada oder die USA in Kuba gemacht haben, mit Kriterien und wo wir jeden überprüfen können, der kommt. Wir sagen, die müssen gewisse Bedingungen erfüllen, aber es gibt einen legalen Weg zu kommen. Und dann bieten wir eine kleine Gruppe von Staaten, kann das in schon nächste Woche beginnen, diese Verhandlungen zu führen. Frankreich, Spanien, Deutschland zusammen, Italien. Reisen in westafrikanische Länder und sagen, wenn ihr bereit seid, ab einem Stichtag jeden eurer Bürger, die über das Meer kommen und die keinen Schutz bekommen, und das sind die große Mehrheit, sofort zurückzunehmen, dann müsst ihr nicht viele zurücknehmen. Das war auch das, was die Türken überzeugt hat 2016. Die Türken haben gesagt, wenn wir anbieten, wir nehmen Leute zurück ab dem 20. März 2016, müssen wir nicht viele nehmen. Wenn ihr das macht, dann bieten wir euch für die nächsten 5 Jahre, Senegal, jedes Jahr 5000 legale Wege. Das ist in eurem Interesse. Ihr könnt das vor eurer Öffentlichkeit präsentieren als einen Gewinn. Und gleichzeitig verhindern wir, dass Leute sterben, zerschlagen das Schmugglermodell und zeigen, dass die Europäer in der Lage sind, die Zahl der Leute, die irregulär kommen, drastisch zu senken. Und wir haben nicht diese am Rande der Gesellschaft lebenden Hunderttausenden in Italien und Frankreich, die keine Rechte haben, leicht ausgebeutet werden und die tatsächlich das Vertrauen in das Asylwesen untergraben.
Angela Merkel spricht inzwischen von flexiblerer Solidarität. Wie interpretieren Sie das? Das ist eine Vokabel, die Viktor Orban auch mal verwendet hat.
Ja, aber ich bin extrem Orban-kritisch aufgrund seines latenten Rassismus und seiner Radikalität. Aber Orban hat auch manchmal recht. In seiner Kritik an der Zwangsumverteilung von Asylsuchern in der EU hatte er von Anfang an recht, dass das nicht funktionieren würde. Er hat das natürlich ausgenützt. Er hat so getan, als wären da jetzt ein Plan im Gange, dass Ungarn hunderttausende arabische Männer aufnehmen sollte. Das war natürlich absurd. In Wirklichkeit hätte Ungarn 1000 Leute aufgenommen. Aber er hatte vollkommen recht zu sagen, das ist nicht die Lösung. Leute in der EU hin und her zu schieben, ist uns in 20 Jahren Dublin nicht gelungen. Was wir bräuchten, wäre eine Politik, die dazu führt, dass die, die keinen Schutz brauchen, und das war die Mehrheit, die über das Mittelmeer nach Europa kam in den letzten Jahren, sich nicht auf den Weg machen.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Jetzt mit einem Mann, der seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Konzert- und Tourneeveranstalter ist. Peter Schwenko hat viele große Stars nach Deutschland geholt. Barbara Streisand und Supertramp, die Stones und Rod Stewart, David Bowie und Michael Jackson. Und Schwenko arbeitet inzwischen auch international.
Wir sind der zweitgrößte Veranstalter in England beispielsweise in der Zwischenzeit. Wir haben gerade jetzt am Wochenende dreimal 75.000 Leute mit Ed Sheeran at Wembley gehabt.
Dreimal Wembley
ausverkauft. Und zwar lange im Voraus ausverkauft. Wir haben insgesamt 800.000 Karten für Ed Sheeran in England verkauft. Aber es gibt eben unterschiedliche Dinge. Wir machen Konzerte, aber wir machen auch Ausstellungen und wir machen auch sehr viel Klassikkonzerte. Von Alain de Trepco bis zu Rolando Villazón. Wir
alles
machen Jazz und die anderen Dinge. Also wir machen eigentlich alles, was uns Spaß macht und alles, bei dem wir vermuten, dass es das Publikum interessieren würde, weil wir arbeiten ja nicht für unseren Spaß, sondern wir arbeiten für unsere Gäste.
Das alles hätten Sie sich wahrscheinlich nicht denken lassen, als Sie in den 70er Jahren angefangen haben, Tourneen zu organisieren für zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Hans-Dieter Hüsch, der große Hans-Dieter Hüsch auf der einen Seite und Mike Krüger.
Ja, Mike Krüger hatte damals einen Lauf und ich war 22 und arbeitete für eine Konzertagentur in Hamburg und war einer, der einen Führerschein hatte und ein Auto, einen alten 180er Diesel-Mercedes, wo man hinten auch ordentlich noch was in den Kofferraum kriegen konnte. Und da passte dann unter anderem eben auch die Hammond-Orgel von Hans-Dieter Hüsch rein. Und da das Auto in den Kasseler Bergen bergauf eigentlich nicht schneller als 80 fuhr, haben wir immer sehr viel Zeit gehabt, uns zu unterhalten.
Also ich muss sagen, müsste ich eine Hitparade der nettesten, freundlichsten, sympathischsten Menschen aufmachen, mit denen ich beruflich je zu tun hatte. Hans-Dieter Hüsch wäre ganz weit oben.
Kann ich verstehen, ist absolut richtig. Ich würde noch hinzufügen, dass er einer der wirklich weisen Intellektuellen unseres Landes gewesen ist. Ja. Er war nie klassenkämpferisch mit dem Hickory-Holz unterwegs, aber er war sehr subtil in dem. Ja. Aber er hat etwas gemacht, was vielleicht dem einen oder anderen Klassenkämpfer in der Zeit abging. Er hat die Menschen geliebt und das Menschen haben das gespürt.
Zu Mike Krüger kann ich gar nichts sagen, weil den habe ich persönlich nie erlebt, hatte aber mit dem, was er künstlerisch gemacht hat, jetzt nie so die ganz große Nähe.
Das muss man ja auch nicht haben. Das Erste, glaube ich, was man lernt, wenn man anfängt, Veranstaltungen zu organisieren, ist, dass man das nicht für sich selbst macht, sondern dass man das fürs Publikum macht. Und deswegen muss man mit dem einen oder anderen Künstler auch nichts anfangen müssen.
Okay, wie war es bei Ihnen, was das persönliche Verhältnis angeht zu Mike Krüger?
Wir kennen uns jetzt und treffen uns zwei oder dreimal im Jahr durch Zufall, weil wir ja zusammen auf Sylt sind oder irgendwelche anderen Dinge. Mike ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Das ist ein ganz aufrechter, toller Mann. Was man vielleicht gar nicht vermuten würde bei den Songs, die er macht. Aber Mike Krüger ist ein kluger, witziger, älterer Herr.
Rod Stewart, auch einer, mit dem der Berliner Konzertveranstalter Peter Schwenko beruflich zu tun hatte, wie auch mit einem gewissen David Bowie. An dessen Auftritt in den 80er Jahren hat Schwenko ganz spezielle Erinnerungen. Es war in Berlin-West und es stand noch die Mauer.
Entscheidend war damals, Bowie hatte ja in Berlin gelebt in den 70er Jahren. Er kannte das, er verstand das mit West-Berlin, Ost-Berlin, DDR, Mauer, dass es eben keine echte Subkultur in der DDR gab. Und mein wichtigstes Unterfangen war, sicherzustellen, dass wir die Genehmigung bekamen, dass RIAS Berlin, damals der einzige Sender, der die gesamte DDR mit Ausnahme von Dresden bespielte und beschaltet, dieses Konzert übertragen durfte.
Was dann auch funktioniert hat, unter großen Schwierigkeiten.
Das hat dann unter großen Schwierigkeiten funktioniert. Es hat dann die ersten großen Ausschreitungen gegeben. Die Menschen riefen in Ostberlin Gorbi, Gorbi. Einige ARD-Fernsehreporter sind verprügelt worden. Die Stasi sagte, da war doch gar nichts. Es gab aber dann Bilder in den Tagesthemen, damals noch von Hans-Joachim Friedrichs moderiert, wie die Leute da waren. Und Bowie ging auf die Bühne, nachdem er das grüne Licht gegeben hatte für diese Übertragung und sang Heroes für die Menschen in der DDR. Und damit bekamen Heroes, die Helden in Ostdeutschland, eine völlig neue Bedeutung. Und das war schon ein Gänsehautmoment, muss man sagen.
Und die Führung in Ostberlin war alles andere als amused.
Ja, es war ja, Gorbatschow war dran, es wackelte sowieso schon, es hat aber nicht gereicht, was wir da veranstaltet haben im Jahr drauf. Haben wir es dann mit Pink Floyd nochmal gemacht, unter harten Auflagen. Da hat der gesamten Prenzlauer Berg, haben dann am Ende des Tages die Fenster gewackelt. Ja. Und dann hat es ja trotzdem immer noch anderthalb Jahre gedauert, aber dann war zwischendurch war Reagan mit seinem berühmten Speech, Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Wie war die Zusammenarbeit mit Pink Floyd? Ähnlich professionell und seriös wie mit den Stones?
Ja, die hatten ja einige Jahre vorher Venedig gespielt und alle hatten Angst, dass nun Venedig untergehen würde, weil es ist ja bekannt, es ist laut, es sind viele tiefe Töne und alles vibriert. Und ich hatte harte Auflagen bekommen, weil sich das Regime der DDR in Bonn beschwert hatte und dann gab es Druck auf Berlin. Und wir hatten, wir durften nur eine bestimmte Lautstärke mit wenigen Lautsprecheranlagen fahren. Und nachdem dann die Messung war und ich grüne Licht hatte für das Konzert, haben wir nochmal 10 Trucks gehört und haben alles vollgebaut. Das hat mich dann auch die einzige Strafe, die ich in meinem Leben als Konzertveranstalter gekriegt habe, war eine Strafe wegen massiver Überschreitung der Lautstärke beim Pink Floyd-Konzert von damals sehr, sehr, sehr viel Geld.
Wobei, um ein letztes Mal auf Bowie zu kommen, ich glaube, eine Konsequenz des Bowie-Konzertes war, dass sie ein Einreiseverbot für die DDR bekommen haben.
Ich hatte das schon seit 1984, als ich André Hellers Feuertheater vor dem Reichstag auch an der Mauer gemacht habe, weil da auf der anderen Seite die ersten Leute standen und sagten, Feuerwerk kann man doch von überall gucken, oder?
In Deutschland sind die allermeisten Fondsmanager männlich und Anne Connolly war deshalb die große Ausnahme. Frau Connolly war unter anderem Deutschlandchefin des US-Analysehauses Morningstar und sie gründete im letzten Jahr das Internetportal Her Money mit dem Ziel, dass Frauen ihre Geld- und Finanzgeschichten in Zukunft besser regeln können.
Die gängigen Finanzpublikationen, die es gab, werden ja zu 85% von Männern gelesen. Und da muss sich die Branche schon fragen, ja, was machen wir falsch, dass wir nur die Männer anziehen? Und das war ja auch ein Grund für mich, Her Money zu gründen, damit wir insbesondere die Frauen zu dem Thema ansprechen. Und gleichermaßen gilt das im Übrigen auch für mein Karrierenetzwerk. Das ist einfach nur für Frauen, aber definitiv nicht gegen Männer gerichtet, weil ich finde, es gibt genauso viele Männer, die nicht unbedingt die Oberkarriere machen möchten, sich aber aufgrund des gesellschaftlichen Drucks dann nicht wirklich trauen, ein anderes Leben zu führen. Und das, finde ich, ist sehr schade. Ich glaube, die Paare sollten das Leben führen, was für sie als Paar und als Familie funktioniert. Und wenn nun mal die Frau diejenige ist, die mehr Spaß dran hat, Karriere zu machen, wunderbar. Deshalb ist das ja auch kein schlechter Mann oder unmännlich. Ich glaube, das ist auch für mich ganz, ganz ein wesentliches Element. Das, was wir machen, ist für Frauen, aber nicht gegen Männer.
Ja, und das Bewusstsein, dass es eben nur miteinander geht. Und wir wollten jetzt direkt mal einsteigen und ein Depot eröffnen. Was ist denn da Schritt Nummer 1?
Oh, okay. Das ist ja schon eine Weile her, dass ich ein Depot eröffnet habe. Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
Sie wissen es hoffentlich noch.
Ja, zunächst also, es kommt ja drauf an, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen oder ein ETF kaufen wollen, dann haben Sie natürlich heute die Möglichkeit, bei einer der vielzähligen, vielen Direktbanken zu gehen. Oder heute gibt es ja auch Robo-Advisor. Dann müssen Sie sich erstmal ausweisen, ein Konto aufmachen und dann kann es eigentlich schon relativ zeitnah losgehen. Wir haben ja gerade bei Her Money auch eine kleine Serie zu dem Thema. Eine unserer jungen Redakteurinnen probiert gerade mal ihren ersten ETF zu kaufen.
ETF ist ein Fonds, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen.
Ja. Ein börsennotierter Fonds und den versucht sie gerade zu erwerben und es liest sich eigentlich wie ein Krimi und ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen.
Sie können es jetzt vielleicht einfach gerade mal schildern. Welche Schritte erlebt sie dort? Also sie versucht das erstmal und scheitert dann und wartet auch noch mal ein ganzes Jahr. Warum? Aus welchem Grund?
Na gut, sie wartet erstmal, weil sie natürlich weiß, das Bewusstsein ist da, sie sollte etwas tun und dann merkt sie aber, okay, ich muss vielleicht zur Post gehen und Postident Verfahren, wenn ich eine Online-Bank habe. Und dann scheitert schon wieder da dran. Und dann kriegt sie jede Menge Post, dann verfällt ihr Passwort.
Also der bürokratische Aufwand.
Genau.
Eine die Hemmschwelle.
Die Hemmschwelle ist dann schon mal da und dann fängt sie an und geht dann in die Tiefe und stellt dann natürlich fest, oh je, das sind Begriffe, mit denen habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Und wenn ich jetzt handle, dann welcher Handelsplatz ist denn jetzt relevant und wie ist das mit den Gebühren? Und dann gibt es also ein Ding nach dem anderen, durch das sie sich durchdekliniert.
Wir steigen einfach mal weiter ein. Angenommen, das Depot ist jetzt eröffnet. Was ist dann der nächste Schritt?
Dann sollten Sie sich ein Wertpapier aussuchen. Entweder sagen Sie, ich kaufe mir Fonds, was wir eigentlich empfehlen, wenn Sie also Ihre Füße nass machen sozusagen das erste Mal, dass Sie sich einen Fonds oder einen ETF kaufen.
Da gibt es mehr als 1500. Wie finde ich mich da durch den Dschungel zurecht?
Wir empfehlen, dass Sie zunächst mal, wenn Sie anfangen, sich eher breit orientieren, dass Sie sich also einen breit gestreuten Fonds oder ETF suchen. Bei breit meine ich in der Regel ein weltweit aufgestelltes Produkt, das sich vielleicht an einem MSCI-Index zum Beispiel orientiert.
Das heißt, da steckt größere Sicherheit drin.
Genau, weil sie diversifiziert sind, international und nicht nur auf einen Markt begrenzt sind, wenn sie jetzt nur in Anführungszeichen in Deutschland investieren.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag und zum Schluss mit Nicole Köster und mit Uwe Brückner. Brückner ist Professor für Szenografie und Ausstellungsgestaltung und mit seinem Stuttgarter Büro eine internationale und erstklassige Adresse, wenn es darum geht, irgendwo auf der Welt ein neues Museum zu konzipieren.
Es hat begonnen 1997 mit der Titanic-Ausstellung in Hamburg. Ich denke, das war unser Durchbruch mit Verzögerung. Dann, man könnte hier in Baden-Württemberg kennen, das Haus der Geschichte, was ist auch eine ganz wichtige Arbeit von uns.
Da gibt es die Dauerausstellung. Finde,
das ist die Dauerausstellung. Was man nicht so kennt, aber was in der Archäologie für Furore gesorgt hat, ist das Archäologische Landesmuseum von Nordrhein-Westfalen in Westfalen in Herne oder das Rautenstock-Just-Museum in Köln und unser erfolgreichstes Museum, um auch die kommerzielle Schiene zu nennen, ist das BMW-Museum in München, was auch eine ganz neue Qualität an Automobilmuseen dann eingeläutet hat. Und Parlamentarium in Brüssel, ich denke die erste Ausstellung in 24 Sprachen. Also jeder Europäer, jede Europäerin kann in diese Ausstellung gehen in der Muttersprache. Sehr komplex, eine große Herausforderung. Ich denke, da können
Sie
auch...
Sie könnten eine Stunde weit erzählen, ja, genau. Glaube ich, das Automuseum in Shanghai. Aber ich glaube, auch täglich sieht man es in den Nachrichten. Sie haben auch den Handelssaal der Börse beispielsweise gestaltet.
Ja, das ist eine ganz skurrile Geschichte. Es war ein internationaler Wettbewerb für die Umgestaltung des Börsenplatzes, den wir mit einem furiosen Konzept gewonnen haben. Da sollte ein riesiger begehbarer Globe drin sein mit eingesteckten Studios in dem Innenhof, in dem frei geräumten Innenhof. Wir haben den Wettbewerb gewonnen und dann ist aber die Börse aus dem Zentrum nach Frankfurthausen gezogen und dann wurde alles eingedampft, um dann 4 Jahre später einen Anruf zu bekommen und zu sagen, wollt ihr es noch machen, wir müssen aber den Börsenplatz in Frankfurt in der Stadtmitte umgestalten. Und das wurde dann während des laufenden Betriebes gemacht, nämlich nachts und am Wochenende. Das war eine
Anders
große Herausforderung.
Anders ging es ja gar nicht. Ne? Genau. Ja, das glaube ich. Szenograf ist auch so ein Beruf, unter dem sich die wenigsten wahrscheinlich etwas vorstellen können. Sie sind aber auch noch Schreiner, Sie sind Bühnenbildner, Sie sind Architekt. Aber wie würden Sie Ihren Alltag beschreiben? Was macht ein Szenograf?
Also der Begriff der Szenografie ist eigentlich von Dr. Martin Roth, kürzlich verstorben oder letztjährig verstorben, eingeführt worden zur Expo 2000 in Hannover und leitet sich von dem griechischen Wort Skene ab, was eigentlich nichts anderes heißt als ein Bühnenparavent, hinter dem sich damals in der griechischen Tragödie die Schauspieler umgezogen haben oder ihren Charakter gewechselt haben. Daraus ist dann eben die Bühne geworden mit dem Vorhang. Der Szenograf als Berufsbezeichnung, den gibt es in manchen Ländern, zum Beispiel in Frankreich. In Deutschland heißt er dann Bühnenbildner oder Setdesigner beim Film. Und dieser Begriff subsumiert meiner Meinung nach 5 verschiedene Berufe, also von Licht über Text, Grafik, über die Architektur, also den Raum, inklusive der Medien. Also der Szenograf, so wie ich ihn definiere, ist jemand, der ganzheitlich, holistisch gestaltet.
Eins gehört. SWR 1.